Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Mein Name ist Christoph Schossmann, ich lese aus meinem Buch Entkörpert. Kapitel 1: Der Mann auf dem Zaun. Sand rieselte auf seine Haare. Rund um Luca stürzte die Decke zusammen. Er dachte nicht mehr nach, er sprang. Halb rutschend, halb stolpernd schlitterte er über den Balken nach unten und landete in den wartenden Armen von Pip. Der schaffte es irgendwie, Lukas Schwung mitzunehmen. Arm in Arm rannten sie aus dem Eingang, stürzten zu Boden und sahen in ungläubigem Entsetzen dabei zu, wie das ganze Haus in einem letzten matten Krachen in sich zusammenbrach. Sie keuchten. Luca fühlte, wie Pips Hand sich um seinen Arm schloss und ihn hochzog. »Kannst du laufen?« fragte ihn Pip. Als Antwort hustete Luca Ruß und Staub aus, aber er nickte. Sie liefen los. Luca hielt sich die Brust und fühlte sein Herz rasen. Das war knapp, fast zu knapp. Die Treppe, der Rauch, die Knochen, nur weg hier. Er hatte Schrammen, Seitenstechen und keine Ahnung, wohin sie mussten. Er hatte Mühe, mit Pip mitzuhalten. »Komm schon, schlaf nicht ein«, hörte er von vorne. »Wegen dir steckt uns die Furche noch ins Loch.« Luca übersprang eine Kiste leerer Equanimiererfläschchen. Körperschutz, wie er auch im Heim ständig gebraucht wurde. Die Furche. Was ihre Heimvorsteherin wohl mit ihnen machen würde, sollten sie wirklich zu spät kommen? Auch Luca tippte auf das Loch im Heimkeller. Es schauderte ihn bei dem Gedanken an das rattenverseuchte Kellerabteil. Als sie fast am Ziel waren, legten sie ihre Masken an. Luca streifte sich seinem mit Gummiband befestigten Donald Duck über und bedeckte den Kopf mit seiner Kapuze. Pip schlüpfte in seinen Stormtrooper-Helm. Eingekeilt von dunklen Häusersilhouetten und bedrückt von einem wolkenverhangenen, sternlosen Nachthimmel, steuerten sie auf flackernden Lichtschein zu, der am Ende der Straße auf sie wartete. Dort erreichten sie eine von hohen Umrissen umrahmte Freifläche. Fackeln tauchten sie in Bodennähe in schummriges Zwielicht. Luca erkannte spitze Fassaden und einen markant gezackten Turm. Die obersten sandgelben Zinnen wurden von der Nacht verschluckt. Luca fühlte sein Herz pochen. Das erste Haus, das Zentrum der Einheit. Sie waren da, aber sie waren zu spät. Schon nach ein paar Schritten fanden sie sich in ordentlichen Reihen dunkler Gestalten wieder, die sich in stummer Andacht erwartungsvoll zur Mitte gewandt hatten. Fast alle waren maskiert oder durch schwarze Kapuzen verhüllt, wie es bei offiziellen Anlässen die Regel war. Luca schluckte, als sie Reihe um Reihe passierten. Es mussten Hunderte sein, und doch war kaum ein Mucks zu hören. Die angespannte Stille trieb ihn einen kalten Schauer über den verschwitzten Rücken. Einzig die Flammen züngelten munter vor sich hin. Vom Turm und von den Balkonen rund um den Platz hingen Banner, die im sanften Wind flatterten. Auf ihnen prangte das Symbol der Einheit, zwei ineinander liegende rote Kreise, die das weiße Innere vom schwarzen Äußeren trennten. Wenn man es nicht besser wusste, sah es aus wie ein pupillenloses Auge, aber wie jedes Kind der Einheit kannte auch Luca ihre Bedeutung. Es waren Schutzkreise, geistiger und körperlicher Schutz, um die Einheit eines jeden zu bewahren. Luca passierte Umhang um Umhang. All diesen Menschen bedeutete die Einheit alles, schoss es ihm durch den Kopf. Sie alle empfanden es gewiss als große Ehre, der historischen Rede des Ersten zum 30-jährigen Jubiläum der Einheit beizuwohnen. Viele waren bestimmt ranghohe. Zweifellos erbosten sie sich darüber, wie ausgerechnet zwei halbstarke Waisen es sich herausnehmen konnten, die feierliche Zeremonie zu stören. Was hatte er sich nur dabei gedacht, Pip in diese verkohlte Ruine zu folgen? Seine Kehle fühlte sich ausgetrocknet an und seine Knie wurden bei jedem Schritt weicher. Pip dagegen behielt zum Glück einen klaren Kopf. Zielsicher führte er sie durch die Vermummten. Unweit des Podiums in der Platzmitte hielten sie vor einer winzigen, ebenso schwarz verhüllten Umhangträgerin an. Die buckelige Schrumpfgestalt stützte sich auf einen Stock. Sie ging den beiden Teenagern nur bis zur Brust. Es konnte nur sie sein, die Furche, höchst selbst. Pip zeigte vor der Heimvorsteherin den Einheitsgruß. Er streckte den linken Ellenbogen auf Schulterhöhe waagrecht nach außen, spannte denselben Arm an und ballte eine Faust. Diese platzierte er auf seinem Herzen und beschrieb einen Kreis. Er sah zu Boden und sprach sie gedämpft und bedächtig an. »Grüner Klee, 48«, begann er, regelkonform mit seinem Passwort. »Ich bitte demütig um Vergebung, Frau Heimvorsteherin. Es gibt keine Entschuldigung für unser Verhalten und wir werden jede Strafe glücklich akzeptieren. Ach ja, Luca hier ist sauber.« Dieser hatte ebenfalls salutiert und nun den Kopf gesenkt. Die Heimvorsteherin schwieg. Luca war dankbar, dass ihr Gesicht verborgen blieb. Die wutverzerrte Fratze der faltigen Greisin ließ ihn jedes Mal wieder zu Eis erstarren. Sie blieb zwar stumm, doch man merkte ihr an, dass sie mit sich kämpfte. Die alte Frau atmete schwer und hielt ihren Stützstock verkrampft. Die Metallspitze kratzte über die verdreckten Pflastersteine. Zu gerne hätte sie ihn jetzt den Kopf abgerissen, doch selbst die Heimvorsteherin konnte ihn vor der versammelten Einheit und noch dazu Augenblicke vor der Rede des Ersten keine Szene machen. Mit offenkundiger Abscheu wandte sie sich von ihnen ab, als existierten sie nicht. Dankbar nahmen sie das zum Anlass, sich neben den anderen Heimkindern einzureihen. Auf dem Podium regte sich etwas. Es wurde noch stiller, selbst der Wind hatte sich gelegt. Luca merkte, wie er selbst den Atem angehalten hatte. Es war das erste Mal, dass er den Ersten sehen würde, den Gründer und Anführer der Einheit. 4 in der Schutzfarbe rot gekleidete, unmaskierte Einheitswächter stiegen auf die Plattform und postierten sich an den Ecken, mit den Gesichtern zur Menge. Ihnen folgten 3 schwarze Kapuzenträger, die in die Mitte traten. Einer war dünn. Unter seiner Kapuze lugte er eine venezianische Pestmaske hervor. Der zweite war sehr breit. Er führte einen Hund an der Leine und spähte leicht gebückt in jede Richtung, als würde er nach Gefahr wittern. Das Tier, eine Bulldogge, tat es ihm gleich. Aber sie waren es nicht. Keiner von ihnen war der Erste. Der Dritte musste es sein. Er war groß. Luca hatte viele Geschichten gehört und noch nie jemanden getroffen, der Darius 1K schon einmal selbst zu Gesicht bekommen hatte. Aber das, was er jetzt sah, übertraf seine kühnsten Vorstellungen. Der erste Mann der Einheit maß fast 2,5 Meter. Wie ein Leuchtturm überragte er seine Gefolgsleute. Dieses eine Mal hatte Pip nicht übertrieben. Der Erste trat in die Mitte des Podiums, auf dem ein 3-stufiges Podest aufgebaut war. Er bestieg es. Kerzengerade türmte er sich dort auf. Jedes Augenpaar auf dem Platz war ihm zugewandt. Mit stoischer Ruhe hob nun auch der Erste den linken Arm zum Einheitsgruß. Schweigend salutierte daraufhin die Menge. Auch Luca, der nun wie alle den vollen Gruß ausführte, der linke, ausgestreckte Ellenbogen ruhte auf der rechten Schulter seines Nachbarn, auf der Schulter von Pip. Auf diese Weise entstanden lange Ketten, die den Zusammenhalt der Gemeinschaft symbolisierten. Der Erste senkte den Arm. Erneut folgte die Menge seinem Beispiel. Langsam blickte er einmal ringsum. Nach einem Moment absoluter Stille begann er zu sprechen. Wer einen Unterschied zwischen Leib und Seele macht, besitzt keines von beiden. Sein tiefes, durchdringendes Organ ging Luca durch Mark und Bein. Er betonte jedes Wort, sprach sehr langsam und deutlich. Das lehrt uns Oscar Wilde. Der Dichter beschreibt, was das menschliche Wesen ausmacht. Eine Einheit. Eine Einheit von Physis und Psyche. Ein untrennbares Zusammenspiel des Geistes und des Körpers, den er bewohnt. So will es die Natur. Wir alle folgen dieser natürlichen Ordnung. Wir folgen ihr weiterhin. Auch wenn wir seit jedem Tag vor genau 33 Jahren jede Nacht fürchten müssen, dass sie uns genommen wird. Er wandte sein Gesicht leicht nach oben. Luca erahnte seine kantigen Züge. Der Tag des Blitzes. Der Tag, der die Welt veränderte. Der 18. September 2062. Zuerst versagten die Maschinen den Dienst. Kollektiv und ohne Vorwarnung. Wir waren so abhängig von der Technik, das Chaos war unvorstellbar. In unserer Not wandten wir uns einander zu. Zumindest würden wir am Morgen bei unseren Liebsten erwachen. So dachten wir. Doch unsere Augen täuschten uns. Er ballte seine mächtige rechte Pranke zu einer Faust und presste sie gegen sein Herz. Jeder, der dabei war, kann seine eigene furchtbare Geschichte davon erzählen. Beste Freunde erkannten sich nicht wieder. Kinder suchten bei ihren Eltern Schutz, doch ihre Beschützer waren falsch. Liebende erlitten Todesqualen, als sie begriffen, dass sich im Körper ihres Partners ein Fremder eingenistet hatte. Darius schüttelte den Kopf. Niemand hat verstanden, was passiert ist. Wir verstehen es heute noch nicht. Aber als es so blieb, als alles so anders, so grundlegend falsch blieb und wir mit dieser widernatürlichen Veränderung leben mussten, waren wir tot. Wir fühlten nichts, nur tiefe, dunkle Einsamkeit. Heute gedenken wir jener dunklen Zeit und denen, die wir verloren haben. Der Erste machte eine Pause und senkte den Kopf. Viele in der Menge taten es ihm gleich. Luca hörte ringsum unterdrückte Schluchzen. Die Erinnerung an den Tag des Blitzes war bei vielen noch frisch. Luca war erst 17 Jahre später geboren worden. Doch auch er schloss die Augen. Er stellte sich vor, welch emotionale Torturen die Menschen damals erlebt haben mussten. Es fröstelte ihn bei dem Gedanken, dass Pip und seine Freunde ihn nicht mehr erkannten, dass er völlig alleine wäre auf der Welt. Luca spähte zu dem riesenhaften Mann auf dem Podium. Auch er hatte den Kopf gesenkt. Jedes Einheitskind kannte die Geschichte von Darius 1K, der seine Geliebte in dem Chaos wiedergefunden und gerettet hatte. Um sie zu beschützen, hatte er hier im ersten Haus die neue Gemeinschaft der Einheit gegründet. Kein Zweifel, dass der Erste jetzt an sie dachte. Geduldig wartete Darius, bis er sich wieder der Aufmerksamkeit aller sicher war. »Wir haben unsäglich gelitten«, sagte er. »Erst später verstand ich, was ich an jenem Tag nicht verloren hatte. Und das war ich selbst. Meinen eigenen Geist in meinem eigenen Körper. Mein innerster Wesenskern wurde nicht brutal zerrissen, genauso wenig wie eurer. Wir haben überlebt. Wir haben unsere Einheit behalten.« Er nickte, wie um seine Worte zu bestätigen. Luca sah viele seinem Beispiel folgen. »Heute vor 33 Jahren ging die Welt unter. Doch es war nicht das Ende. Wir taten, was nötig war, um zu überleben. Wir fanden Wege, unsere Körper zu schützen. Mitten im größten Chaos der Menschheitsgeschichte schufen wir eine Insel des Vertrauens, der Sicherheit und des Friedens.« »Aber«, sagte er und klang verändert, dunkler, »wir müssen für diesen Frieden kämpfen. Ihr habt alle gesehen, was dort passiert ist.« Er zeigte in Richtung der Ruine, über der dünne Qualmschwaden aufstiegen. Nervös fummelte Luca in seiner Hosentasche herum. »Die Gerüchte sind wahr. Der Brand in diesem Äquanimiererlager war ein hinterhältiger Anschlag auf unseren kostbaren Körperschutz.« Rund um Luca gab es gedämpftes Gemurmel, das aber schnell verebbte, als der Erste beschwichtigend die Hand hob. »Unsere Gemeinschaft ist stark, aber jeder, der sich in Sicherheit wiegt, verschließt die Augen vor der Wirklichkeit. Schaut auf den Rauch, schaut euch die Ruine an, sie terrorisieren uns noch immer. Sie werden nicht ruhen, bis alle unsere Körper entweiht, brutal zerrissen und für ihre Zwecke missbraucht haben. Ich spreche von den Terroristen, von den Körperdieben.« Das letzte Wort sprach er abfällig aus, wie eine schlimme Krankheit. »Sie, die damals zerrissen worden sind. Sie, die alles Menschliche verloren haben. Sie, die das Leben unserer Liebsten beendet haben. Ständig trachten sie nach neuen Körpern. Sie wollen die Einheit darin entzweien, die Körper stehlen und benutzen. Sie kennen keine Gemeinschaft. Wie wilde Tiere gieren sie nur nach neuem Futter für ihre unheilbar zerfetzten Seelen.« Darius erhob mahnend einen Finger. »Doch das ist ihnen nicht mehr genug. Sie bedrohen uns nicht mehr nur nachts, wenn sie nach schutzlosen Körpern suchen. Wenn sie sich nicht in uns einschleichen können, wollen sie uns brennen sehen, uns und unseren Körperschutz. Wären wir nicht wachsam gewesen, wäre von unserer Stadt nicht mehr übrig als ein Rußfleck.« Er ließ eine Faust auf eine Handfläche niederfahren. »Wir waren wachsam«, sagte er. »Wir wussten, dass sie kommen. Ja, das Haus ist abgebrannt, aber niemand wurde verletzt. Auch unsere wertvollen Äquanimierer blieben verschont. Einige Terroristen gingen uns sogar ins Netz. Nun wollen wir zu einem Schlag ansetzen, von dem sie sich nicht mehr erholen können. Diejenigen, die uns bedrohen, müssen endlich bezahlen.« Luca hörte anerkennendes Gemurmel. Diesmal schnitt der Erste die Stimme nicht ab. »Wir wollen noch ein anderes, ein freudiges Jubiläum begehen«, sagte er. »Heute in 11 Tagen jährt sich das erste Zusammentreffen der 3 Gründungsmitglieder der Einheit zum 30. Mal. Zu diesem Anlass finden übermorgen in der Arena Kämpfe statt. Am Jubiläumstag selbst feiern wir dann das größte Fest, das die Welt seit dem Blitz erlebt hat.« Luca meinte Pip unter seinem Helm schnappend atmen zu hören. Das Wort Arena hatte immer eine magische Wirkung auf ihn. »Ja, wir werden feiern. Aber heute gedenken wir dem Tag, der unsere Welt veränderte, sagte er. Wieder wurde es still. Wir sind noch hier und wir wehren uns weiter. Wir kämpfen weiter, sagte er und zeigte wieder auf die Ruine. Gemeinsam, für die Einheit. Sprecher und Zuhörer salutierten erneut. Darius, rief jemand aus und es folgte ein Klatschen. Binnen weniger Sekunden posaunten zahllose Kehlen den Namen des Ersten hinaus. Die Menge applaudierte, auch Pip und Luca klatschten eifrig. Luca mochte manchmal das von der Einheit ins Leben gerufene Heim oder seine Vorsteherin verfluchen. Aber spätestens jetzt, da er Darius 1K zum ersten Mal selbst gesehen hatte, wusste er, er hielt diese Gemeinschaft zusammen. Er war der geborene Anführer und er würde weiter dafür sorgen, dass sie nachts ruhig schlafen konnten. Luca hielt den beißenden Gestank nicht mehr aus. Erneut stellte er den Korb Equanimierer auf der nassen Straße ab. Er stützte sich auf den Knien ab und spuckte aus. Selbst sein Mund schmeckte nach faulen Eiern. Irgendwas in dem Korb roch widerlich. Eines der Fläschchen musste offen sein und vergoren. Vom gebückten Tragen des Drahtgestells schmerzte sein Rücken. Er war hundemüde, eiskalt und nass bis auf die Knochen. Die frische Nachtluft verdrängte den Fäulnisgeschmack. Genussvoll saugte er sie ein. Hätte er seinem Geruchsorgan nicht alle paar Minuten eine solche Pause gegönnt, hätte er sich schon längst übergeben müssen. Uff, dass sie gleich an Ort und Stelle mit der Bestrafung beginnt, hätte ich nicht erwartet, gab er kopfschüttelnd zu. Wenn es ums Bestrafen geht, ist sie kreativer, als man es ihr zutraut, antwortete Pip, dessen sonst so widerspenstige Locken lustlos an seiner Schläfe klebten. Pip stellte seinen Korb neben Lukas ab. Strafen sind sozusagen ihre Gemälde, verstehst du? Er führte eine ausladende Handbewegung aus, als ob er den Regen mit einem Pinsel in die Nachtluft zeichnen würde. Da lebt sie sich aus, die gute Furche. Man hat es ihr richtig angemerkt, wie ihr Zorn in Freude umgekippt ist, als ihr klar wurde, dass sie sich jetzt was Schönes für uns ausdenken kann. Luca antwortete nicht. Er hatte vermieden, die Heimvorsteherin anzusehen, auch als sich die Versammlung aufgelöst hatte. Das Heim und ihre Leiterin waren ihretwegen denkbar knapp an einer öffentlichen Demütigung vorbeigeschrammt. Die Alte hatte ihnen prompt einen gleichermaßen unangenehmen wie unsinnigen Auftrag erteilt. Während die anderen Heimkinder bei leichtem Nieseln gemächlich zurück zum Heim getrottet waren, zogen die beiden Freunde in die andere Richtung los. Sie sollten am anderen Ende der Stadt eine Sonderlieferung Equanimierer abholen. Luca und Pip wussten genau, dass die Lieferung ohnehin am Morgen zum Heim geschickt worden wäre. Um das zu verhindern, hatte die Heimvorsteherin den Puncher vorsorglich abgepasst. Der Mann mit der Pestmaske auf dem Podium war der Erfinder der Equanimierer und für diese in der ganzen Einheit zuständig. Nur brauchte niemand im Heim diese beiden Körbe mit Körperschutz noch heute Nacht. Es ging hier nur um die Genugtuung. Genauso klar waren den beiden Weisen, dass es dies hier nur der Anfang war. Der allererste, bestialisch stinkende Pinselstrich. Luca richtete sich auf, streckte sein Kreuz durch und starrte in die Dunkelheit vor sich. Vor ihnen lagen bei diesem Tempo noch mindestens 2 Stunden Weg. Selbst Pip kannte sich in diesem verlassenen Industriebezirk nicht aus. Wie es der Zufall wollte, oder besser gesagt die Heimvorsteherin, lag dieses bestimmte Lager im äußersten Bereich des Außenbereichs. Immer wieder war ihr Weg von schwer zu überwindenden Gitterzäunen durchzogen, was ihnen Umweg nach Umweg bescherte. Ein solcher Zaun erstreckte sich auch längs der Straße, auf der Luca gerade stand. Durch die nasse, verschwommene Finsternis blieb sein Blick an einem der baumhohen Pfosten hängen. Irgendetwas kam ihm daran seltsam vor. Der Pfosten schien oben dicker und höher als die anderen. Luca ging ein paar Schritte darauf zu. Er verengte die Augen, schirmte diese mit der Hand vor den gröbsten Wassermassen ab und fokussierte die Stelle. Auf dem Zaun zeichneten sich die Umrisse eines Menschen ab. Er wollte schreien oder umkehren, da zuckte in der Ferne ein Blitz. Der Junge und der Fremde sahen sich im weißlichen Licht eine Sekunde lang in die Augen. Der dürre Mann trug weder Kapuze noch Maske, nur ein durchnässtes weißes T-Shirt. Es gab nur eine Erklärung. Es war ein Körperdieb, auf der Flucht. Luca nahm die Hand herunter, verharrte, regungslos und fixierte den dunklen Umriss. Der Mann rührte sich ebenfalls nicht. Dann vollführte dieser langsam eine Geste. Er legte sich einen Finger auf den Mund. Luca zögerte, Er machte den Mund zu, indem ihm der Aufschrei stecken geblieben war. Er wusste nicht, wieso, aber er deutete ebenso langsam wie der Fremde ein Nicken an. »Was ist los? Ist da was?« hörte er hinter sich Pip fragen. Seine Schritte platschten in den Pfützen. »Nein, bleib«, konnte Luca nur noch sagen, als ein weiterer, deutlich hellerer und längerer Blitz den Fremden schonungslos preisgab. »Hey, du da oben!« rief Pip und zeigte anklagend mit dem Finger auf die Gestalt. »Körperdieb!« Der Mann auf dem Zaun reagierte sofort. Er sprang auf der Luca und Pip abgewandten Seite nach unten, erwischte auf halber Strecke einen Halt für seine Hände, nahm den Schwung mit und rollte sich behende auf dem Boden ab. Die beiden Jungen waren für einen Moment perplex über diesen waghalsigen Sturz. Der Fremde stob davon. Pip fand schnell die Fassung wieder. Er hastete zu einer Öffnung im Zaun und setzte ihm nach. Auch Luca zwängte sich durch das verrostete Gestänge unter der Tür hindurch, die nur noch an einer Angel hing. Luca sah Pips Umrisse in der Dunkelheit verschwinden. Er hielt darauf zu und traf auf eine Gebäudefront. Zwischen zwei Lagerhallen war ein weiterer Zaun gespannt. Luca erkannte Pip, der in einem Meter Höhe vergeblich versuchte, in dem engmaschigen Drahtgewirr Halt zu finden, abrutschte und platschend auf dem Hosenboden landete. Luca konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. »Wie hat er das gemacht? Verdammt!« fluchte Pip. »Der Typ ist mit einem Mordstempo darauf zugerannt und hat sich hochgezogen, da an der Wand. Komm schon, wir müssen irgendwie rüber.« Luca schaute sich den Zaun an. Oben war er scharfkantig und bot kaum Halt. »Wie soll das gehen? Hast du die Zacken gesehen?« antwortete er und half seinem Freund auf. Er schätzte, dass der Fremde mittlerweile ohnehin über alle Berge war, zumal ihn selbst solche Hindernisse nicht aufhielten. Pip schnaufte und prüfte den Zaun selbst. Seine Lippe kräuselte sich missmutig. Er drehte sich ruckartig zu Luca. »Was war da gerade mit dir los? Wieso hast du nichts gesagt? Du hast einfach so dagestanden.« Luca antwortete nicht gleich. »Ich war mir nicht sicher, was ich da oben gesehen habe«, gab er zurück. Er wich Pips forschenden Blick aus. Sein eigener blieb am linken unteren Ende des Zauns hängen. »Hey, können wir nicht drunter durch?« Er schob Pip zur Seite. »Der Zaun war hier locker.« Luca bog ein loses Ende des Drahtgeflechts nach oben und schaute Pip auffordernd an. Der erschien für einen Moment verdutzt, grinste aber und kroch auf allen Vieren durch die nächste Pfütze auf die andere Seite. »Manchmal ist es gar nicht so verkehrt, dich dabei zu haben«, lobte er, bevor er selbst den Zaun für Luca nach oben hielt. »Los jetzt. Der Typ ist zwar schnell, aber wenn mich nicht alles täuscht, kommt da vorne der Fluss. Dann sitzt er vielleicht fest. Er ist allein, wir sind zu zweit. Die 1000 Meriten gehören uns.« Luca schluckte. Klar, Pip wollte ihn enttarnen und ausliefern. Bevor er etwas erwidern konnte, war sein Freund schon wieder auf und davon. Er sprintete hinterher und schon hörte er immer deutlicher das Wasser rauschen, der Fluss. Je näher er dem Gewässer kam, desto mehr übertönte es selbst das Getrommel des unaufhörlichen Regens auf den Wellblechdächern der Lagerhäuser. Am Fluss teilte sich der Weg. Pip bog, ohne zu zögern, nach rechts ab. Der linke Weg war völlig ausgespült und unbegehbar. Und bei den Wassermassen, die der Fluss im Moment führte, wäre es selbst für den geschickten Fremden glatter Selbstmord gewesen, sein Glück dort zu versuchen. Die beiden Jungen erklommen eine Treppe und Luca erkannte, wohin der Weg führte. Vor ihnen erstreckte sich ein Staudamm über das Gewässer. Sie folgten dem schmalen Pfad, der links von einem Metallgeländer, rechts vom graffiti-beschmierten Dammgebäude begrenzt war. Lukas Blick blieb kurz an einem besonders gut gelungenen Werk hängen, das eine Lawine aus gelben Tennisbällen zeigte, die das erste Haus überschwappte. Sie waren schon zu halber Strecke über den Fluss, als Pip auf einen flackernden Lichtschein deutete. Er erhellte den Regen, das Geländer und die Wellen, die daran hochpeitschten. »Da vorne ist irgendwer!« schrie Pip über das tosende Rauschen hinweg in Lukas Ohr. Luca hielt ihn an der Schulter zurück, doch Pip schüttelte seine Hand ab und wagte sich weiter vor. Der Feuerschein kroch hinter einer Ecke hervor. Geduckt schlichen sie weiter. Pip spähte um die Ecke. Luca zögerte erst, doch dann beugte er sich um die Schulter seines Freundes. Nicht der Fremde wartete dort, sondern jemand, den er kannte. Jemand, der Luca noch viel mehr Angst einjagte als alle Körperdiebe dieser Welt. »Hey, ihr da! Zeigt euch!« Es war zu spät, sie hatten sie gesehen. Luca und Pip tauschten einen Blick. Pip verließ die Deckung, Luca folgte zögerlich. Sie gingen auf die drei Gestalten zu, die in einer windgeschützten Ecke um ein Lagerfeuer gesessen hatten. Zigarettenstummel zischten in einer Pfütze. Sie zogen sofort ihre Kapuzen und Masken auf. Luca sah die feuerroten Haare von Jan, dem Sohn des Ersten, unter einer kunstvoll geschnitzten Drachenmaske verschwinden. Luca und Pip folgten ihrem Beispiel, sodass Donald und der Stormtrooper nun einem von zwei Skeletten flankierten schwarzen Ungetüm gegenüberstanden. Der Drache, der die knochengerippte Grippe um einen Kopf überragte, baute seine Muskeln vor Pip auf. »Was habt ihr beiden Witzfiguren denn hier zu suchen?« Jans Stimme hallte bedrohlich durch das Gemäuer. »Ihr traut euch noch heute Abend immer noch auf die Straße? Ich muss meinem Vater mal darüber aufklären, wie lax die Bestrafungen in den Heimen sind.« Er lachte düster. »Aber ihr habt Glück. Er schert sich nicht um Wanzen wie euch, aber er weiß auch nicht, dass ihr ihn fast bloßgestellt habt. Ich schon.« Er ballte bedrohlich die Hände zu Fäusten. Warte, hör mal zu«, rief Pip. »Hier war gerade ein Körperdieb. Wir sind einem entlaufenen Körperdieb auf der Spur.« Jan erstarrte. »Was? Wo? Sag schon, Mann«, forderte er und packte Pip an den Schultern. »Ganz ruhig. Er muss hier noch irgendwo sein«, antwortete Pip und wischte Jans Hände weg. Der funkelte ihn zornig an, ließ ihn aber gewähren. »Bist du sicher?« »Er konnte keinen anderen Weg nehmen. Wir haben ihn von den Lagerhallen hierher verfolgt.« »Aber wie du siehst, ist hier niemand. Das ist eine Sackgasse, seitdem der Weg weggeschwemmt worden ist«, erklärte Jan lautstark und zeigte auf den ehemaligen Pfad, der einst zum anderen Flussufer geführt hatte. Mannsgroße Pflastersteine, die von den schäumenden Fluten umspült wurden, ragten heraus. »Der Typ ist auf Zack«, fügte Pip mit gedämpfter Stimme hinzu. »Der ist leise. Und schnell. Der versteckt sich irgendwo. Wir hätten ihn auch fast nicht gesehen.« Für einen Moment herrschte Stille. Pip, Jan und seine Begleiter blickten sich um, überprüften die dunklen Ecken, warfen die Decken und den Müll beiseite, der in einer Nische lag. Luca folgte ihnen, wandte sich dann aber wieder zurück. Als er sich umdrehte, sah er sie. Zwei Hände, die sich an einem der unteren Geländerpfosten festhielten. Luca schlug das Herz bis zum Hals. Abermals schwieg er. Was macht er hier nur? Er drehte sich um und lehnte sich mit dem Rücken gegen die Wand. »Hier ist niemand«, schrie Jan verärgert und warf mühelos sein altes Fahrrad zur Seite, das krachend vor Pip landete. »Wehe, du verarscht mich«, sagte Jan mit drohender Stimme zu Pip. »Tu ich nicht. Warum sollten wir sonst hier sein? Was macht ihr überhaupt hier?« »Es geht dich einen Scheiß an. Und jetzt verrat mir mal eins. Wie habt ihr denn beim letzten Mal gefunden, euren unsichtbaren Körperdieb?« Luca hat ihn auf einem Zaun entdeckt, gab Pip zurück. Blitzschnell drehte sich Jan um. Er packte Luca und rammte mit dem Ellenbogen dessen Schulter gegen das Gemäuer. Ein stechender Schmerz durchzuckte ihn. »Na, sieh mal einer an. Ist das so?« »Nun, vielleicht hast du ja noch mal so viel Glück«, flüsterte er ihm zu. Die roten Drachenzähne leuchteten im Flackern der Flammen drohend auf. Jan drückte fest dazu. Sein Gesicht war Lukas so nah, dass er trotz der Maske Jans Augen erkennen konnte. Wild und weit aufgerissen fixierten sie ihn. Er schien zu allem imstande. Pip wollte eingreifen, aber die Skelette packten ihn. Jans Ellenbogen grub sich tiefer in Luca hinein. Er sog scharf Luft ein und biss sich auf die Lippen. Jan wollte ihn winseln hören, aber den Gefallen würde er ihm nicht tun. Er keuchte schwer, er wehrte sich vergebens und für einen Wimpernschlag wanderten seine Augen zum Geländer. Jan runzelte die Stirn. Er folgte Lukas Blick. »Was zum...« brachte Jan nur hervor. Er ließ Luca los. Da hängt er!« Wieder war der Gesuchte der Erste, der sich bewegte. Er hangelte sich nach links, führte seine Hände dabei mit beachtlicher Geschwindigkeit über Kreuz, während Welle um Welle auf ihn einbrach und ihn von Kopf bis Fuß umspülte. Der nächste Schwall spritzte bis weit über das Geländer. Als sich das Wasser wieder gesenkt hatte, waren auch die Hände fort. Die fünf Jungen spurteten auf die Stelle zu. »Er ist weg!« rief Pip, der als Erster am Abgrund ankam. Luca beugte sich über das nasse Rostgestänge nach vorn. Er hörte das tosende Wasser, aber er sah nichts als tiefe, umrisslose Schwärze. »Wer ist weg? Was ist hier los?« fragte eine barsche Männerstimme. Luca erkannte erst jetzt, dass sich vom Dammweg eine Laterne genähert hatte, die deren Träger vor sich hielt. Im blendenden Lichtschein konnten sie nichts erkennen, aber als die Laterne die Jungen erreichte, hatten sich Lukas Augen an die Helligkeit gewöhnt. Der maskenlose Mann war komplett in leuchtendem Rot gekleidet Vor ihm stand ein kräftiger roter Wächter, der die Szene mit alten, aber aufmerksamen Augen abschätzte. »Hier war ein Körperdieb, Joe«, erklärte Jan. Er kannte ihn also. Vermutlich war der Sohn des Ersten mit allen Wächtern und Ranghohen in der Einheit Perdue, mutmaßte Luca. »Wegen dieser beiden Helden hier ist er uns aber entwischt.« Jan neigte den Kopf abschätzig in Richtung Luca und Pip. Gleichgültig zuckte er die Schultern. »Ersoffen.« »Hm«, brummte Joe. »Dann komm jetzt. Dein Vater hatte so eine Ahnung, wo du dich herumtreibst. Ich soll dich nach Hause bringen.« Luca und Pip tauschten einen verstohlenen Blick und mühten sich nicht zu lächeln. Selbst der Sohn des Ersten hatte offenbar eine Sperrstunde. Jan entging das nicht. »Was gibt's da zu glotzen? Ich werde dich...« »Ruhe«, unterbrach ihn Joe. Der alte Wächter war nach Jans Anmerkung ans Geländer getreten und leuchtete die Stelle mit der Laterne ab. »Hier, da unten ist er doch.« Luca beugte sich noch einmal in Richtung Wasser. Diesmal erhellte der Lichtschein die Steinmauer und einen Vorsprung, auf dem der Körperdieb kauerte. Er wirkte am Ende seiner Kräfte und blickte resigniert in den Abgrund. »Im Namen der Einheit, komm sofort herauf«, rief Joe dem Flüchtenden zu. Der Angesprochene rührte sich zunächst nicht, doch raffte sich dann langsam auf. Sein leerer Blick traf Lukas erneut. Der Junge erkannte, dass sich der Mann nicht zum Klettern bereit machte, sondern zum Sprung.
»Er hat sich bei mir freiwillig gemeldet«,
hörte Luca sich ausrufen. Alle um ihn herum verharrten wie paralysiert. Pips Mund stand offen, auch der Körperdieb rührte sich nicht. Luca konnte selbst kaum glauben, was er gerade gesagt hatte. Im Gesicht des Fremden las er eine Mischung aus ungläubigem Erstaunen und dem Anflug eines Lächelns. Luca fühlte sich in seinem Impuls seltsam bestätigt.
»Er hat sich bei mir freiwillig gemeldet«, wiederholte er mit festerer Stimme. »Schon bevor wir euch getroffen hatten. Er hatte nur Angst und sich vor euch versteckt. Es war ein Missverständnis.«
»Was? Was redest du für ein Mist?« fuhr Jan dazwischen und schubste Luca weg, der zu Boden ging und sich Knie und Hände aufschrammte. »Ich hab den Dieb entdeckt, Joe«, hörte er Jan sagen.
»Der kleine Gauner lügt wie gedrückt.«
»Gedruckt?« Der Wächter überlegte kurz und bedeutete Jan mit einer Handbewegung zu schweigen. Dieser schien ob dieser Respektlosigkeit schockiert, folgte aber. Joe nahm sich einen von Jans Begleitern zur Brust. Er zog dem dickeren, größeren der beiden kurzerhand den Skelettstrumpf vom Kopf, legte ihm beide Hände auf die Schultern und sah ihm direkt in die Augen, was diesem spürbar unangenehm war.
»Du, weißt Kim, stimmt's? Die Wahrheit, Kim.
Stimmt es, dass diese beiden den Flüchtigen zuerst gesehen haben?« Kims Gesicht war ohnehin zerknautscht, zweifellos von den zahllosen Schlägereien, in die er für Jan geriet. Jetzt zog er es zu einer faltigen Fratze zusammen, als wollte er so verhindern, dass ihm auch nur ein Wort entglitt. Er wand sich unter dem Druck Joes eiserner Hände und suchte Jans Blick, der aber stand hinter ihm. Luca tat er fast schon leid.
»Die Wahrheit, Junge! Du bist der Einheit verpflichtet«, bellte Joe ihn an.
Kims Gesicht entspannte sich leicht. Dann nickte er.
»Also gut«, sagte Joe und atmete tief aus. »Du da unten, du brauchst keine Angst zu haben. Die Einheit kümmert sich um dich. Du hast das Richtige getan, indem du dich gemeldet hast. Siehst du die Leiter dort? Komm jetzt rauf, wenn du kannst.«
Der Flüchtige sah erneut Luca an. Er schien nicht recht zu glauben, wie ihm geschah. Doch er wandte sich vom Abgrund ab und kletterte langsam nach oben. Joe fügte an Luca gerichtet an. »Es wird ein Tribunal geben, bei dem du vorsprechen musst. Du wohnst im Heim 14, oder? Dein Bürger wird benachrichtigt. Wenn alles seine Ordnung hat, hat der Flüchtige nichts zu befürchten. Und du auch nicht.« Den letzten Teil fügte er ernst hinzu. Joe half dem Körperdieb über das Geländer. Für einen Moment stand dieser etwas deplatziert in seinem weißen T-Shirt vor den 6 Einheitsmitgliedern mit ihren Masken und Uniformen. Luca schaute ihm erstmals aus der Nähe ins Gesicht. Der Mann war alt, viel älter, als Luca es ihm nach dessen halsbrecherischen Fluchtmanövern zugetraut hätte. Auf der linken Wange zog sich eine längliche Narbe bis zum Bart, der wie seine kurz geschorenen Haarstoppeln schon leicht ergraut war. Seine dunklen Augen ließen ihn müde wirken. Die Lider hielt er kaum mehr als einen Spalt breit offen. Auf seinem rechten Handrücken prangte das Mal, das ihn wie alle Körperdiebe als solchen kennzeichnete, eine Narbe, in der Form 2 voneinander abgewandter Halbkreise, 2 Cs, die im Gegensatz zum geschlossenen Kreis der Einheit die Zerrissenheit der Seele des Körperdiebs darin verdeutlichten. Gehen wir, nahm Joe wieder die Initiative. Und ihr beiden macht am besten auch, dass ihr nach Hause kommt. Der sonst so flinke, aber jetzt völlig entkräftete Körperdieb trottete langsam voran. Joe folgte. Offensichtlich widerstrebend schloss ich ihn auch Jan an. Er schubste den todunglücklichen Kim vor sich her. Als Jan an Luca vorbeikam, zog er für eine Sekunde die Drachenmaske nach oben. Mit unverhohlenem Hass und einem triumphierenden Grinsen im Gesicht formte er mit seinen Lippen ein einziges, klar erkennbares Wort. Morgen. Schließlich waren Luca und Pip wieder allein. Mann, in deiner Haut möchte ich nicht stecken, war alles, was Pip dazu zu sagen hatte.